So, wir wollen heute zusammen ein Wort Gottes aus dem Alten Testament betrachten und gehen von Psalm 29 aus. Und zwar Psalm 29, Vers 3a. Da heißt es, die Stimme Jehovas ist auf dem Wassern. Wir wollen heute das Wort Gottes betrachten, nicht aus der Perspektive der Ermahnung oder der Ermunterung des Wortes Gottes, sondern von der Seite der Unterweisung in der Schrift. Da hat der Geist Gottes Freiheit gegeben und wir tun gut daran, uns in dieser von Gott uns gegebenen Freiheit zu bewegen. Aus der Heiligen Schrift wissen wir, dass Wasser ein Bild des Wortes oder auch der Völker ist. So benutzt Gott das Wasser zum Segen und zugleich auch zum Fluch. Es regnet, dass wir eine Ernte haben, aber wenn der Taifun kommt, wie in Mittelamerika, da gibt es viele Tote. Überschwemmungen um Überschwemmungen. Wasser benutzt Gott zur Rettung und zum Gericht zugleich. Denken wir hier an Noah. Und heute wollen wir anhand der Bibel in vier Hauptpunkten das Wasser in Verbindung mit der Geschichte Israels betrachten. Beachten wir hier dabei, wie Gott durch das Wasser auch redet. Denken wir an den Textvers. Ich gebe die Übersicht der vier Punkte zunächst bekannt. Erstens, der Durchzug Israels durch das Wasser des Schilfmeeres. Zweitens, das Mara-Wasser im Vergleich zum Elim-Wasser. Drittens, das Wasser aus dem geschlagenen Felsen, Römisch 1, zum geschlagenen Felsen, Römisch 2. Und viertens, der Durchzug durch das Wasser des Jordan. Das sind die vier Hauptpunkte, mit denen wir uns heute ein wenig beschäftigen wollen und kommen dann vom Wasser dann in die Wüste. Auch das gehört dazu und wir werden erstaunt sein, wie eng alles das dicht beieinander liegt, das eine nicht ohne dem anderen erwähnt ist. Zuerstens, das Volk Israel, welches Gott bereits prophetisch in Abraham vorauserwählt hat, welches ca. 400 Jahre in Mazor lebte, ihnen wurde Ägypten zum Gericht. Denn sie waren Sklaven der Ägypter geworden. Und im Frondienst standen sie in härtester Knechtschaft. Wir aber wissen, dass Ägypten so viel wie Welt für uns bedeutet. Das heißt, Sie dienten letztlich dort in Ägypten nicht dem lebendigen Gott, sondern der Welt. Erst als der Herr in der Geschichte oder in die Geschichte Israels, seines herausgerufenen Volkes eingriff, veränderten sich die Gegebenheiten. Gott führte das herrliche Volk Israel aus dem Gericht Ägyptens heraus und nahm den Weg durch das Wasser des Schilfmeeres. Sie kamen heraus, um Rettung zu erfahren, aber zurück in Ägypten blieb das Gericht. Denn in jener Nacht war alle Erstgeburt getötet, vom Menschen bis zum Vieh. Genau diese Wasser hier im Schilfmeer waren die Trennung der Knechtschaft des Feindes in die Freiheit mit Gott. Auch dann, wenn Gesetz Knechtschaft bedeutet, war es für Israel eine Freiheit, aus Ägypten herausgelöst zu sein durch die mächtige Gotteshand, um nun dem lebendigen Gott zu dienen. Dass sich Israel so sehr schwer tat mit dem Gesetz, lag nicht am Gesetz selbst, sondern an den Israeliten. Das gleiche Wasser, welches das Sklaventum Israels in Ägypten beendet, wird aber Ägypten zum Gerichtswasser. Das gleiche Wasser. Beide Seiten. Sie kommen, diese Ägypter, auch mit dem Chef, dem Obersten, darin um. Darum ist das Wasser des Schilfmeeres, 2. Mose 14, 22, ein Schattenbild unserer Bekehrung, wo wir eine Übergabe aus der Knechtschaft der Sünde in die Freiheit zu Christus haben. Wir trennen uns vom Geist dieser Welt, der Welt Ägyptens, im Glauben und folgen nun den Worten Jesu. Wir hatten gesagt, dass das Wasser auch Wort bedeutet. Zugleich in der Wüste dieser Welt sind wir unterwegs, wie einstmals Israel in das Land der Verheißung Kanaan, sind wir unterwegs nach der oberen Heimat. Wir kommen zum Punkt 2. Im weiteren Verlauf, wie die Bibel sagt, nach 3 Tagen Wüstenreise, gelangen die Israeliten in 2. Mose 15, Vers 23 nach Mara. Die Enttäuschung des Volkes muss sehr groß gewesen sein. Sie waren nach den 3 Tagen total ausgelaugt, völlig ausgedörrt, völlig ausgedürstet, denn sie murrten gegen Mose und kamen dabei in Schuld vor Gott. Der Herr wollte ihnen aber mit dieser Prüfung etwas lernen. Und zwar lernen, dass sie sich zu Gott wenden möchten, wenn sie Grund hätten, murren zu wollen. Da sollten sie sich zuvor zu ihrem starken Gott wenden, der sie durchs Schilfmeer aus Ägypten herausgeführt hatte. Sie hatten also Beweise genug in ihrer Hand. Aber sie vermochten, den Willen des lebendigen Gottes nicht zu erkennen. Sie erkannten das Wenige, was Gott redete, in Betreff der Hinwendung zum Herrn nicht. Auch hier wollen wir einen Fingerzeig für die Gläubigen geben, dass wir nicht irgendwie herummeckern, sondern dass wir uns zum Herrn wenden. Dort ist der Platz aller unserer Anliegen, nämlich dort, wo unser Herr ist, ist auch der Thron. Der Thron Gottes drückt Macht aus und wir brauchen die ganze Gottesmacht für unsere Führung und für unseren Wandel. Darum lasst uns zum Throne Gottes bei unseren Anliegen gehen. Und weil sie den Willen Gottes nicht erkennen, taten sie ihn nicht. Das ist damals genau noch so wie heute. Das Wasser zu Mara war bitter, sagt die Bibel. Wenn also das Wasser so viel wie Gottes Wort bedeutet, so erkennen wir im Bitterwasser Gerichtsworte Gottes. Hinter der Bitternis des Wassers, des Wortes, erkennen wir in der Bitternis Gericht. Darum sollten ja beim Passafeiern die Hebräer schon im Alten Testament das Passa hindeutend auf Christus und der Leiden mit in ihm bittere Kräuter essen. Das ist die Bitternis, mit der wir hier zu tun haben. Das heißt, der Mensch in der Begegnung des Gottes hat von Natur aus überhaupt nichts zu erwarten. In dieser Todesgefahr Israels ruft nun Mose zu Gott, wird zu Gott geschrien in dieser Todesgefahr auch durch die Israeliten, worauf Gott ihnen ein, wie geschrieben steht, ein Holz zuweist. In dem Holz liegt ja, wie wir wissen, diese prophetische dieser Hinweis auf Golgatha. Durch dieses Holz wurde nun das Bitterwasser, das Gerichtswasser, unser Gericht zu einem süßen Wort. Das Wasser wurde süß. So wurde also aus dem Gerichtswasser Mara Rettungswasser. Denn der Herr rettete dort sein irdisch Volk vom Tode. Gott macht aus der Verderbnis des Todes himmlische Lebensfreude, aus der Bitternis hier die Süßigkeit. Das Mara-Wasser hatte den sicheren Tod zur Folge, wenn Gott nicht wenn Gott nicht die Veränderung zum Leben geschaffen hätte. Deshalb führte sie dann der Herr direkt von da aus zu einem Wasser der Segnungen Gottes. Es ist Punkt 2a, Elim. Elim heißt übersetzt so viel wie Stärke. Ja, die haben sich dort mal anständig gestärkt an dem Wasser. In Elim war was Besonderes los. In 2. Mose 15, Vers 27, das ist nur wenige Verse weiter. Da heißt es, und das selbst waren 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume. Und sie lagerten sich da selbst an den Wassern. Israel gelangt nun aus der Todesgefahr Maras, wo selbst Gott ein Wunder seiner Liebe für sein Volk tat, in die gesegneten Wasserquellen der Ruhe und des Labsales Elims, welches Stärke heißt, wo sie ihr Inneres wieder stärkten. Die Bibel sagt, die haben nicht nur dort jeder einen anständigen Kübel geschöpft, die haben sich am Wasser gleich gelagert. Die ließen sich nur so schräg umfallen, dass sie mit dem Mund wieder drin waren, haben sie schon wieder weiter gemacht. Haben sich hingelegt und haben ausgeruht nach der Härte ihrer Strapaze. Die 12 Quellen erinnern an die 12 Stämme. Für jeden Stamm reicht das, was Gott bereitet, völlig aus. War kein Stamm über, der keine eigene Quelle gehabt hätte. Geschwister, auch was unsere Gnade betrifft, ein jeder für sich selbst. Es reicht aus, was uns in Christo Jesu geschenkt und gegeben worden ist. Es reicht aus. Ja, da fühlten sich die Israeliten wohl, wenn nicht der Befehl des Herrn gekommen wäre zum Aufbruch, die würden wahrscheinlich heute dort noch lagern. Nach den harten Tagen dieser Wüstenreise hatten sie erholsame Tage in Elim. Es ist aber auch das Schattenbild auf das kommende messianische Reich von 1000 Jahren, wo der Überrest aus dem Todesgericht in die Segnungen dieses kommenden Reiches geführt werden. Die erwähnten Palmen weisen auf den Frieden hin. Es sind Segnungen Gottes primär für Israel, prophetisch für das Friedensreich der 1000 Jahre. Das sind die Schattenzüge, die Gott vorauswerfen ließ, um die kommenden Absichten des Herrn, insbesondere mit Israel, zu erkennen. Hoffentlich erkennen wir es alle. Nach diesem kommenden Frieden sehnt sich Israel, das von den Feinden umlagerte Volk, und sehnen sich letztlich auch die Nationen. Aber Frieden ohne den wahren Gott kann der Mensch nicht machen. Den gibt's nicht. Weil er der Friedefürst es ist, sind alle anderen Friedensbemühungen letztlich umsonst. Sie sind nicht gekennzeichnet von dem Sieg des Friedens in Hütten der Gerechten. Wir kommen zum Punkt 3, und zwar Römisch 1. Und wieder brach die ganze Gemeinde der Kinder Israel auf, und sie lagerten sich, heißt es dort, zu Rephidim, weil kein Wasser da war, kam der alte Mensch wieder in Ansehen. Murrte Israel gegen Mose, und dann heißt es, und versuchte Gott. Wir kommen dann noch drauf zu sprechen, was das heißt. Israel versuchte Gott. Wir kennen die Geschichte in 2. Mose 17, Vers 6, wo es heißt: Siehe, ich will da selbst vor dir stehen auf dem Felsen am Horeb, und du, Mose, sollst auf den Felsen schlagen, und es wird Wasser aus demselben hervorkommen, dass das Volk trinke. Der Herr, er selbst will auf dem Felsen, den Mose schlagen soll, stehen. Es wird immer deutlicher, was Gott mit seinem geliebten Sohn am Kreuz von Golgatha vorhat. Der Fels Horeb war der Christus. Lesen wir in 1. Korinther 10, Vers 5. Schattenhaft musste hier der Christus geschlagen werden, um Golgatha darzustellen. Der geistliche Hintergrund war den damaligen Israeliten nicht bekannt. Wir kommen zu einem Satz, den wir uns lernen oder merken möchten, der da lautet: Zuerst musste der Fels geschlagen werden, bevor das Gesetz gegeben wurde. Und zuerst musste Christus geschlagen werden, bevor das Gesetz durch Erfüllung abgeschafft wurde. Ganz wichtig, dass wir uns solche Dinge einprägen. Seit Christi Tod darf also jeder einzelne Sünder ohne Ansehen der Person kommen und das Wasser des Lebens trinken. Diese Wassergabe war für Israel und ist heute auch für uns eine ganz große Segnung in Christo Jesu. Wohl dem, der da zu dem Quell Christi kommt. Beachten wir hier an dieser Stelle, welch eine lange Zeit von 38 Jahren zwischen den Segenswasser am Horeb, 3 Römisch 1, und der nächsten Wassergabe innerhalb der 40-jährigen Wüstenreise liegt. In dieser 38-jährigen Zeit, zwar nicht ein 30-jähriger Krieg, sondern ein 38-jähriger, da war Israel krank. aber niemals hatten sie kein Wasser. Niemals, auch nicht mehrmals, sind sie alle verdurstet. Auch das Vieh ist nie umgekommen, wegen Mangel an Durst. Nach der Zahlensymbolik bedeutet ja 38 Krankheit. Ihre Krankheit war eine andere. Es ist immer eine Schwierigkeit, kein Vorwurf gegen die Ärzte, auch nicht gegen uns. Aber es wäre gefährlich, wenn wir oder der Arzt eine andere Krankheit diagnostizieren, als wir wirklich besitzen. Das erkennen wir wohl. Die Krankheit Israels war nicht der Mangel an Wasser. Ihre Krankheit war das Murren, das Aufbegehren, der Aufruhr, das fehlende Ja zu den Wegen des Herrn. In all den vielen Jahren hat es der Herr nie an Wasser fehlen lassen. In den 38 Jahren Sündenkrankheit, da wurde auch oben auf dem Horeb das Heiligtum hergestellt. Und in all diesen Jahrzehnten floss dennoch das Wasser für sein Volk. Und als die Kinder Israel wieder in eine andere Wüste zogen, jetzt kommen wir zum Punkt 3, Römisch 2, da war es der erste Monat im 40. Jahr, des 40. Jahres nach dem Auszug aus Ägypten. Wir lesen davon in 4. Mose 20, 1. Und wieder haderte das Volk mit Mose und Aaron. Und Gott ist gleich wieder bereit, Wasser zu geben. Darum sagt der Herr in 4. Mose 20, Vers 8, rede zu den Felsen. Und in Vers 11 heißt es, und Mose schlug den Felsen, weil der Fels Christus nur einmal geschlagen, nur einmal ans Kreuz geheftet werden durfte. Und Mose auch jenes zweite Mal schlug, kam nach Vers 12 das Gericht über Mose und Aaron. Das verheißene Land Kanaan sollten sie nicht mehr betreten, obgleich vorher Gott den Mose dafür bestimmt hatte, das Volk ins Land der Verheißung einzuführen. Und für das Volk sollte nach Vers 13 dieses Wasser Meriba und Haderwasser werden. Dort an diesen Felsen zwei. Also ein Gericht. Wir kommen wieder zum Satz, den wir uns einprägen oder merken wollen. Erst in 4. Mose 20 findet nach langer Pause eine erneute Wassergabe statt. Felsschlagen und dem vorhergehenden Hader war noch kein Heiligtum da. Beim zweiten Felsschlagen und vorhergehenden Hader war dann das Heiligtum in ihrer Mitte. Dem folgte Gericht, der größeren Verantwortung wegen, in welche Israel infolge des Heiligtumes in ihrer Mitte vor Gott beurteilt und gefunden wurde. Dieses Heiligtum bewahrte den Menschen im Fleische nicht vor Sünde und Gericht. Dieses zweimalige Schlagen des Felsen weist auf Hebräer 6, Vers 6, wo es heißt, indem sie den Sohn Gottes für sich selbst kreuzigen und ihn so zur Schau stellen. Mose vollzog das Schattenbild dieser Sünde, von der es in Hebräer 6, Vers 4 heißt, dass solches unmöglich ist. Gläubige legen dann den Vers aus, dass es doch möglich sei. Naja, wir lassen das. Zum Schluss wird uns der sehr wichtige Punkt 4 gezeigt. Es ist der Durchzug durch das Wasser des Jordan. Josua 3, Vers 16 bis 17. Dort wird uns die Todesgemeinschaft mit Christus gezeigt in der Lade, an der alle Israeliten daran vorbei mussten, dahin mussten, aber auch die Auferstehung durch das Erreichen des anderen Ufers und die Inbesitznahme der Verheißung Gottes des Landes Kanaans. Die Todesgemeinschaft mit Christus in der Lade, inmitten der Todeswasser des Jordan. Die Auferstehung im Verlassen der Todeswasser des Jordan und die Verheißung der Herrlichkeit des Himmels im Betreten hier des Landes der Verheißung Kanaans. Wir kommen zu einem kleinen Überblick. Ein kleiner Überblick der Wirkung von Fluch und Segen an Israel und den Nationen. Ich beziehe mich wieder auf die vier Punkte. Zu 1. Wasser des Schilfmeeres für Ägypten zum Gericht, für Israel zum Segen. Punkt 2. Mara-Wasser, Gericht, Elim-Wasser zum Segen. Zu Punkt 3. Felswasser 1 zum Segen, Felswasser 2 zum Fluch. Und zu Punkt 4. Jordanwasser für Israel zum Segen und für die Nationen zum Gericht. Sie kamen jetzt, nachdem sie den Jordan durchzogen hatten. Erst musste der Fels geschlagen werden, bevor Gott das Gesetz verkündigen ließ. Und erst musste Christus geschlagen werden, bevor das Evangelium verkündigt werden konnte. Darum die beiden Dinge, Gesetz durch Mose, die Gnade durch Jesus Christus. Denn das Evangelium ist das Gnadenwort Gottes. In der Botschaft am Horeb lag Gericht. In der Botschaft des Evangeliums liegt viel Gnade und Segen. Wir kommen zu der Versuchung, von der hier in der Bibel auch geredet ist. Es ist sehr, sehr bedeutsam. Es handelt sich um drei Versuchungen, von der die Heilige Schrift seitens Gottes an Israel redet. Die drei Versuchungen Gottes, es ist sehr wichtig, die Versuchungen zu besehen, von denen die Tora in drei in der Wüstenzeit liegend mitteilt. Die erste Versuchung in 2. Mose 15, Vers 25b. Es heißt dort, dort versuchte er es, das Volk, zum Heil. Der Tenor der Mitteilung war zum Heil. Zweite Versuchung in 2. Mose 16, 4b. Die Bibel redet dort wörtlich, damit ich es versuche. Im Tenor geht es um Gott erkennen, wenn wir dort lesen. Und die dritte Versuchung in 2. Mose 20, 20. Wörtlich heißt es, denn um euch zu versuchen. Und da geht's im Tenor um Gottesfurcht. Hochinteressant sind diese drei Versuchungen seitens Gottes an sein Volk Israel. Diesen drei Versuchungen Gottes an Israel stehen im Neuen Testament in Matthäus 4. Die drei Versuchungen an Christus, und zwar nach Leib, nach Seele und nach Geist. Zum Vergleich. Das ist hochinteressant. Der Herr möchte Gnade schenken, dass wir dort Brünnlein schöpfen lernen. Jetzt gehen wir umgekehrt. Wer ist Gott und wer ist der Mensch? Umgekehrt haben die Israeliten Gott 10-mal versucht. Wir lesen das wörtlich in 4. Mose, Kapitel 14, Vers 22. Israel hat den großen und gewaltigen und starken Gott 10-mal versucht. Wer ist der Mensch? Dass Gott diesen Handel überhaupt mitmacht, können wir nur mit Gottes Liebe und Gottes Gnade erklären, sonst nicht. Sonst hätten nur noch Blitze, Donner und Rauchwolken das Ende darstellen können. Wissend, dass die Gottversuchung Sünde ist, Matthäus 4, Vers 7, ein kurzer Einblick zu Felswasser 1. In 2. Mose 17, 7 versuchten die Israeliten Gott. Die Antwort Gottes in Felswasser 1, weil es auf Golgatha weist, hat der Herr mit der Annahme des Wassers verbunden. Keine Forderung. Er hat nur Wasser gegeben. Auf ihr Murren gab Gott bereitwillig Wasser. Gott stellt keine Bedingungen, auch uns. Wer mit seinen Sünden zu Christus kommt, er wird angenommen. Aber er darf nicht mit falschen Motiven, sondern mit Aufrichtigkeit des Herzens kommen. So wie der Herr in Freiwilligkeit seinen Segen gab, Ja, erwartet auch er, unser Herr, von uns unser freiwilliges Kommen zu ihm heute. Neutestamentlich bedeutet dies, wer da will, der komme und nehme das Wasser des Lebens umsonst, Offenbarung 22, Vers 17. Hier erweist sich Gott als der Geber aller Dinge. Die Wasser in Beziehung zur Wüste und der Zeitabläufe. Wir wollen jetzt eine ganz kleine Zeitschau uns vornehmen. Wir wollen da mal hineinblicken, dass wir ein wenig abhängig werden vom Wort in unseren Überlegungen. Und zwar, der erste Monat beim Auszug brachte sie, die Israeliten, nach 2. Mose 15, 22, in die Wüste Sur, steht geschrieben. Das betraf den Punkt 1. Wasser des Schilfmeers. Zack, waren sie in der Wüste Sur, als sie auf der anderen Seite waren. Wenn wir zu Christus kommen, der Bruder Langhammer sagt das so immer so schön, dann geht's nicht mit der goldenen Rolltreppe gleich oben rein in den Himmelssaal, sondern dann sind wir in der Wüste und bleiben in der Wüste, bis der Herr uns ruft, ob er kommt oder ob er uns vorher abruft. Aber er ruft. Entweder persönlich vorher oder mit der Stimme eines Erzengels. Aber er ruft. Wer berufen ist und wer sich hat erretten lassen, wird von unserem Gott gerufen. Ja, das betraf den ersten Punkt, die Wasser des Schilfmeers. Daraufhin zogen sie noch in der Wüste Sur, 2. Mose 15, 23 nach Mara, und das betraf den Punkt 2, die Bitterwasser Maras, in der Wüste Sur. Und weiter zogen sie in der Wüste Sur. 2. Mose 15, 27 nach Elim. Das betraf den Punkt 2a, die Quell- und Süßwasser Elims. Jetzt kommen wir zum zweiten Monat. Das war alles im ersten Monat. So, der zweite Monat brachte das Volk Israel, 2. Mose 16, 1, dort steht's, in die Wüste Sin, zwischen Elim und Sinai. Wir kommen schon näher zum Horeb. Und hier gibt Gott erst einmal das Manna. Mussten ja was haben. Und weiter geht die Wüstenreise in der Wüste Sin, und sie kommen nach Rephidim, 2. Mose 17, 1. Das betraf den Punkt 3, Felswasser 1, in der Wüste Sin. Jetzt kommen wir zum dritten Monat. Der dritte Monat brachte das Volk Israel, 2. Mose 19, 1 bis 2, in die Wüste Sinai, steht dort. So. Hier gab Gott dem Volk das Gesetz. Hier wurde das Heiligtum, die Hütte des Stiftes, gebaut. Und hier wurde das Priestertum begonnen. Hier lebte Israel. Wie lange? Ein Jahr. Ein Jahr waren sie oben auf dem Horeb. In dem einen Jahr haben sie dort das Heiligtum gebaut. Wir lesen das in 4. Mose 10, Vers 11 bis 12. von den 40 Jahren Wüstenreise, ein Jahr auf dem Horeb. Erst nach vielen, vielen Jahren vom Auszug, 39 Jahre später, durchzogen sie dann die Wüste Zin, Z-I-N, 4. Mose 20,1. Das war also ein Jahr vor dem Einzug in Kanaan. Und das betraf den Punkt 3, Felswasser. 2. Und zum Schluss durchzog Israel das Wasser des Jordan. Bevor sie in die Verheißung einziehen, finden wir Israel nach 4. Mose 21,13 in der Wüste. So steht es geschrieben. Jenseits des Arnon, da gucken sie runter auf den Fluss, dem Jordan. Dies betraf den Punkt 4, die Wasser des Jordan am Rande der arabischen Wüste. Die arabische Wüste ging damals so weit heran, bis an die Tiefebene, bis an das Jordantal. Da war nur ein schmaler Streifen östlich grün und alles andere war dann Wüstenein. Ja, wir kommen zum Schluss. Unsere Betrachtung hier und müssen sagen, auch wir in der Zeit der Gnade sind mit dem Wasser verbunden. Wir sind Wasserverbundene. Gott hat schon schöpferisch uns Wasser verbunden geschaffen. Welcher Mensch wollte ohne Wasser leben? Niemand. Auch unsere neue Schöpfung ist wasserverbunden. Wasser dann des Wortes. Es ist das Wasser des Wortes, was uns heute mit dem Herrn verbindet. Jeder, der da trinkt, wird nicht mehr dürsten in Ewigkeit, steht geschrieben. Es ist das Wasser des Lebens, welches der Herr jeden Einzelnen anbietet und darreicht, welches uns unterwegs nach der oberen Heimat gegeben ist. Wer wollte nicht erkennen, dass dieser unser Erdenweg zugleich auch engst verbunden ist mit der Wüste dieser Welt. Amen.